Und wir konnten das Erbarmen Gottes auch darin sehen, wie der Herr Jesus ja den Weg gegangen ist nach Golgatha. Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ja, liebe Brüder und Schwestern. Paulus schreibt, oder Petrus schreibt in seinem ersten Brief, und das hat er sicherlich auch uns geschrieben, ich lese vor aus 1. Petrus Kapitel 2, Abvers 21. Denn dazu seid ihr berufen, und er spricht hier seine Mitgeschwister, seine Jünger an. Dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf das Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. So beschreibt der Petrus, was er an dem Herrn Jesus erlebt hat. Da sagt er eben auch seinen Mitchristen, macht es so in der Welt, so folgt bitte seinen Fußspuren oder seinen Fußtapfen nach. Ihr habt euch doch zu der Nachfolge entschieden, oder? Dies Handeln von dem Herrn Jesus und nur dieses hat uns den Himmel eröffnet und uns von der todsicheren Zukunft bewahrt. Wir wären alle Kandidaten für die Hölle, hundertprozentig. Und wenn wir unser Leben bis 120 Jahre hinauszögern könnten, würden wir nicht auf dieser Erde bleiben und dann würden wir in den Abgrund rutschen, hundertprozentig in die Hölle. Und davor hat Jesus uns bewahrt, weil er diesen Weg gegangen ist. Wir dürfen bei Gott leben. Und liebe Geschwister, heute werden wir darüber nachdenken. Wir werden über den Weg von dem Herrn Jesus nachdenken, den er für uns gegangen ist. Und das soll dann auch eine Motivation für uns sein, wenn wir so darüber nachdenken, über den Weg von Jesus, wie auch wir hier auf dieser Welt, ich weiß nicht, wie lange wir noch leben werden, vielleicht noch 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 10 Jahre, manche werden vielleicht nächstes Jahr schon nicht mehr unter uns sein, aber den Rest eben unseres Lebens, wie wir ihn dann noch leben wollen. Er ging für uns und wir sind aufgefordert, für ihn zu gehen, seinen Fußstapfen nachzufolgen. Das bedeutet, seine Tritte nachzugehen. Wir sind in unserer Predigtreihe bei den Leidenstagen des Herrn Jesus angelangt. Als der Herr Jesus das Abendmahl mit den Jüngern hielt, dann ging einer aus der Mitte der Jünger hinaus, und es war der Verräter, der Judas. Aus der Mitte der Jünger. Das können wir uns vielleicht so vorstellen, wie einer aus dem Leitungskreis von Traunreuth geht und geht mit dem Gedanken, dass er die Gemeinde zerstört. Jesus geht, der Judas geht, um Jesus ja zu verraten, um ihn auszuliefern. Oder wenn ihr in einem Bibelkreis seid, einer, der immer treu dabei war, der geht und will diesen Kreis kaputt machen. Ja, einer aus den Ängsten, der nie gefehlt hat. Da sehen wir schon irgendwo der Schmerz, den Jesus auch dabei empfinden musste. Einer, den er auserwählt hat, du sollst mitkommen bei den Jüngern, und er geht. Den er auch genauso geliebt hat wie den Johannes, wer von sich sagen konnte, ich bin einer, den Jesus liebt. Der Judas hätte das genauso sagen können. Und dann, der Jesus geht dann zum Garten Gethsemane. Und dort hat er seine Jünger aufgefordert zu beten. Sicherlich auch für ihn, der jetzt in diese schwere Zeit hineinkommt, zu beten. Wacht und betet mit mir. Aber sie schliefen einfach ein. Ich denke, sie nahmen das nicht wirklich so ernst. Sie haben mehr auf das Fleisch geschaut, als auf die Aussage von Jesus. Bitte, wacht mit mir. Und dann, als die Soldaten kamen, um ihn gefangen zu nehmen, dann wird die Situation wirklich deutlich. Dann fliehen alle Jünger und Jesus geht allein zum religiösen Gericht. Jesus geht den Weg der Einsamkeit und der Verlassenheit. Ich habe vor nicht langer Zeit auch das gehört, dass ein Bruder gesagt hat, ja, auch in der Freikirche habe ich sehr wenig Freunde. Sehr wenig. Jesus kennt das. Sicherlich hat es, warum man vielleicht wenig Freunde hat bei den Geschwistern, kann unterschiedliche Gründe haben. Aber hier, Jesus ist verlassen worden. Und als Christ kannst du auch in Situationen kommen, wo du verlassen bist. Du sollst die Einsamkeit nicht suchen. Der Herr Jesus will seine Schafe immer in die Herde führen. Da ist ihr Zuhause. Auf der Erde ist die Herde das Zuhause für das einzelne Schaf. Im Himmel ist das Vaterhaus das Zuhause für den Jünger von Jesus. Aber Christus kennt auch Verlassenheit. Aber er sagt, der die Einsamkeit selbst erlebt hat, ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, häng dich an den Hirten. Und jetzt möchte ich den Bibeltext für heute vorlesen, aus dem Markus-Evangelium Kapitel 14, ab Vers 53 bis Vers 65. Jesus wird also von den Soldaten ja geführt, abgeführt. Und da heißt es, und sie führten Jesus ab zum hohen Priester. Und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und Petrus folgte ihm von Ferne bis dahin in den Hof des Hohenpriesters. Und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Und sie fanden keins. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis ab gegen ihn und sprachen, wir haben ihn sagen hören. Ich will diesen Tempel, der mit Menschenhänden gemacht ist, zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und sagte zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte: Was brauchen wir weitere Zeugen? Wir haben die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Gesicht zu verhüllen und ihm mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage! Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Jesus wird vor dem Hohen Rat gebracht. Und alle waren da. Der hohe Priester, der für das Volk vor Gott um Vergebung ihrer Sünden bitten sollte. Das war seine Aufgabe. Dann alle obersten Priester, die immer wieder die Gnade Gottes den Sündern zusprechen sollten. Immer wenn da ein Lamm gebracht worden ist von einem Sünder, da kam ein Priester und er hatte dann die Vergehung dieses Menschen, der dieses Lamm gebracht hat, gehört und hat dann dieses Lamm auf dem Altar geopfert und hat dann diesem Mann die Vergebung zugesprochen. Seine Aufgabe. Die Schriftgelehrten, die Ältesten einmal, die gerechte Urteile im Volk fällen sollten, die Recht sprechen sollten, die alles genau abwägen sollten und dann in Gottes Aufgabe und Auftrag dann das rechte Urteil fällen sollten. Und die Schriftgelehrten, die Bibel so auslegen sollten, wie es Gott gefällt, alle waren da. Und was taten sie? Vers 55. Sie suchten eifrig. Ja, was suchten denn diese ehrbaren und wohl angesehenen Leute? Das waren sie damals in der Gesellschaft. Sie suchten eine Lösung, wie man Jesus am schnellsten und unauffälligsten umbringt. Dieses feine und hinterhältige und gottlose Gesindel legt seine Hand an den, auf dem Gottes Wohlgefallen ruht. Es ist äußerst gefährlich, dies zu tun. Aber sie taten es. Sie selbst sprechen von Gott. Sie sind da im Auftrag Gottes, so sagen sie. Und meinen aber nur ihre Macht. Sie wussten ganz genau, wenn sie den Herrn Jesus als den Messias anerkennen, dann ist es aus mit ihrer Macht. Dann hört das Volk auf Jesus und sie müssen sich dem unterordnen. Dann ist es aus mit dem, dass sie sagen konnten, wo es lang geht. Dann geht's lang, wie es Jesus sagt. Und wisst ihr, das ist die alte Geschichte, die in jedem Herzen des Menschen sich abspielt. Entweder kröne ich Jesus, dass er der Herr meines Lebens ist, oder ich töte ihn, ich kreuzige ihn, ich werde ihn nicht wollen für mein Leben. Wer wirklich den Anspruch des Herrn Jesus erfasst hat, was er sagt, dann kommt man unweigerlich zu diesem Schluss: krönen oder kreuzigen. Jesus sagt einmal in Matthäus 16, Vers 25, wer sein Leben retten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wer sein Leben verliert, an Jesus verliert, und das ist die einzige Rettung für dein Leben. Du musst dein Leben an Jesus verlieren, dass Jesus der König ist deines Lebens, dass er nun sagen darf und auch kann, ja, da geht's lang, mein liebes Kind, mein Jünger, mein Schaf, da geht's lang, komm mit. Und nicht, dass wir sagen, ich gehe da lang und komm du mit, Jesus, denn ich brauche dich, wenn ich mal in Not bin, dass du nicht so weit entfernt bist, dass ich dich noch anrufen kann. Aber du sollst mein Leben segnen. Ja? So rum geht's nie. Irgendwann wirst du diese Spannung nicht aushalten. Und du wirst sagen, gut, also diesen Jesus, den werde ich aus meinem Leben verbannen. Krönen oder kreuzigen, ehren oder verachten, die Herrschaft ihm anvertrauen oder ja, es lassen. Nun, die hohe religiöse Gesellschaft hat sich schon entschieden. Bevor der Prozess anfing, hatte sie sich schon entschieden. Sie wollte aber nach außen hin nicht gottlos wirken. Sie hielt weiter an Gebote fest, machte weiter ihre religiösen Rituale. Sie stand weiter an den Ecken der Häuser, damit man sie von beiden Seiten sehen konnte, wie fromm sie sind, wie sie beten. Denn das war ihr Platz, wo sie dann ihre Gebete verrichten, dass man sie von zwei Seiten sehen konnte, wie fromm sie ist. Sie wussten, wie man den Sabbat hält, wie man mit Schweinefleisch umzugehen hat. Sie verkündigten den Jahwe, den einzigen Gott. Und doch bereiteten sie ein Scheingericht vor, welches dem man keiner Schuld nachweisen konnte. Das hat der Jesus ja vorher auch gesagt, könnt ihr mir eine Sünde nachweisen? Dass sie dem man keine Sünde nachweisen konnte, dass man diesen schuldig spricht. Und warum tun sie das? Sie waren verliebt. Sie waren verliebt in die eigene Macht. Sie waren verliebt an das eigene religiöse System. Man kann seine Augen auch verschließen. Auch wenn man die Bibel liest, kann man die Augen vor der Wahrheit verschließen. Und die haben die Bibel gelesen. Davon können wir ausgehen. Der Hohe Rat hatte eine bestimmte Erkenntnis über den Messias. Wenn der Messias für Israel kommen wird, dann haben sie gesagt, dann passiert das, dann ist das und das und das. Und sie sagten, dann wird er kommen und setzt sich auf den Thron Davids setzen. Das heißt, er wird die politische Macht ergreifen. Er wird Israel zu neuer Größe hervorbringen. Er wird sicher die Römer raustreiben. Er wird uns stark machen. Wir werden endlich dieses Joch der Fremdherrschaft abschütteln können. Und das ist unser starker Messias. Das ist der, an den wir glauben. Eine andere Seite des Messias haben sie völlig ausgeblendet. Die Seite, dass der Messias kommen wird, um Schuld der Welt, auch ihre eigene Schuld, auf sich zu laden, verachtet zu werden und ja letztendlich zu sterben, so wie es auch Jesaja sagt.
das haben sie ausgeblendet. Diese Tatsache wollten sie nicht annehmen. Und so haben sie die Bibel gefiltert gelesen. Das, was ihnen gepasst hat, haben sie natürlich hoch auf den Leuchter gestellt. Schaut hin, das ist die Stelle. Das ist die Wahrheit. Und das, was aber ihnen nicht gefallen hat, das haben sie unter den Tisch fallen lassen. Es ist sicherlich sehr wichtig, dass man die Bibel liest. Aber dann sollte man auch versuchen, ein Gesamtbild zu bekommen.
Gott ist nicht nur der Gott der Liebe, sondern auch der Gott der Gerechtigkeit, Heiligkeit und des Gerichts. Genau das Gleiche. Verliebe dich nicht in deine Erkenntnis, sondern hinterfrage sie auch. Besprich sie doch auch mit Geschwistern. Was denkst du darüber? Gehe in Kreisen, wo mehr sind als du allein. Wenn du ganz allein bist und die Bibel für dich alleine liest, da glaub doch nicht, dass du dann die Wahrheit alleine bekommst. Sondern besprich dich mit anderen, geh in Hauskreisen und rede darüber. Und sei auch bereit, von deiner Erkenntnis, wenn die Heilige Schrift dir dabei die Unterstützung gibt, dass man davon ja auch etwas Abstand nimmt. Denn wir bleiben bis zum Schluss Jünger. Der Meister ist einer, der Herr Jesus. Wir sind Brüder. Es gibt auch weibliche Brüder. Ja? Also wir sind eines. Ja. Und da sollten wir uns gegenseitig auch da helfen. Verliebe dich in die Bibel und nicht in deine eigene Erkenntnis. Und lass dich vom Wort Gottes revidieren. Das haben die damaligen Leute nicht getan. Die ganze religiöse Führung nicht. Der Hohe Rat, er hatte sicherlich kluge Köpfe. Er konnte die Bibel sicherlich auch gut auslegen, aber diese Köpfe waren auch Betonköpfe. Das bedeutet, sie wussten schon alles und lernten nichts mehr dazu. Und um ihr System aufrechtzuerhalten, taten sie auch alles. Sie schauten, dass sie das, was sie glaubten, auch, dass sie das weiter glauben können. Und sie taten sogar dann dies, was sie eigentlich selbst als verwerflich einsehen mussten. Das war in ihrem eigenen Glauben nicht wirklich zu finden, nämlich, sie wollten die richtige Lehre durch Lüge stützen. Das war eigentlich in ihrer Religion oder in ihrer Auffassung auch nicht richtig, dass man die gute Sache mit Falschem unterstützen sollte. Man hatte Zeugen geladen, die eidesstattlich erklärten und in der Erklärung lügten. Sie lügten eidesstattlich und das wussten die Richter. Falsche Zeugen, um die Wahrheit zu stützen. Gott benötigt solche Maßnahmen nicht. Menschen müssen nicht mit Lüge die Wahrheit stützen. Gott sagt ja schon in den 10 Geboten, du sollst kein Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Und liebe Geschwister, wir müssen Gott nicht verteidigen. Wir brauchen auch sein Wort nicht zu verteidigen. Wir brauchen es nur zu bezeugen. Und seines Wortes brauchen wir uns auch nicht zu schämen. Aber Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Wir müssen nicht die Bibel in dem Sinn verteidigen. Wir sagen nur, wir glauben das. Und Gott wird sie halten. Gott wird sein Wort stärken und stützen. Wir können uns entspannen. Keine Sorge. Gott sorgt. Übrigens, es kann ein Lebensmotto sein, ein Lebensmotto für dein Leben. Egal in welche Richtung ja dich Gott führt, keine Sorge, Gott sorgt. Nun haben wir die falschen Zeugen hier, jeder bringt seine Version und sie versuchen Dreck auf Jesus zu werfen. Und das ist auch so eine Methode. Man verleumdet den Menschen mit allem Möglichen in der Hoffnung, irgendwas bleibt hängen. Ja, man sagt dies und jenes und solches und welches. Irgendwas wird hängen bleiben. Dass die Leute sagen, na, wenn so viele verschiedene irgendwas Negatives sagen, da muss ja was dran sein. Irgendwas muss ja dran sein. Aber es wird bald deutlich, dass sie sich selbst widersprechen. Es ist eben so, es gibt 1000 Lügen, aber nur eine einzige Wahrheit. Die Wahrheit widerspricht sich nicht. Die Lügen widersprechen der Wahrheit und sie widersprechen sich auch untereinander. Es erfordert viel Geschick und große Anstrengung, wenn man einmal lügt, um diese Lüge weiter aufrechtzuerhalten. Es braucht viel Kraft. Und irgendwann bricht's doch ein. Irgendwann kommt's doch raus. Es ist viel leichter und einfacher, bei der Wahrheit zu bleiben. Nun, es ist interessant, der Herr Jesus hat eigentlich gar keine Verteidigung gehabt. Also es war nicht so jemand da, der auch für den Herrn Jesus gesprochen hat, der versucht hatte, die Zeugen, die da aufmarschiert sind, zu widerlegen. Die haben sich selbst widerlegt. Es ist interessant, dass die Richter, alle ja von dem Volk da, der Hohe Rat, dass die eines im Herzen hatten, die Zeugen sollen doch einfach in einer Sache übereinstimmend sein, dass wir ihn anklagen können. Richter und Ankläger steckten unter einer Decke. Sie wollten alle, dass Jesus verurteilt wird. Sie suchten förmlich danach. Und Jesus hatte keinen menschlichen Verteidiger, gar nicht. Er hat einfach nur geschwiegen. Und dann kam sowas Komisches heraus, dass sie sich dann widersprechen. Irgendwie habe ich gesehen, Gott sitzt auch hier im Regiment. Selbst da, wenn die alle unter einer Decke stecken. Und Gott sitzt im Regiment und macht eines deutlich, mein Sohn ist unschuldig. Er ist unschuldig. Sehen wir uns einmal die besonderen Anschuldigungen an. Und wir können hier auch einiges von dem lernen, wie Satan auch lügt. Einige haben sich ja zusammengeschlossen und haben eine Sache jetzt versucht hervorzubringen. Markus 14, Vers 58. Da sagten sie, wir haben ihn sagen hören. Ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Auf welche Begebenheit wird hier hingezählt? Nun, der Herr Jesus hat am Anfang seines Wirkens den Tempel in Jerusalem von den Händlern gereinigt. Das war sehr eindrücklich. Er hatte sich eine Geisel gemacht, eine Peitsche, und hat dann die Tische dieser Händler umgestoßen, das ganze Geld fiel so durcheinander, das Vieh rausgetrieben und so weiter, und hat dann dies gesagt, macht doch der das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Und wisst ihr, die Juden wussten eigentlich, Jesus hat recht. Dazu wurde der Tempel ja nicht gebaut, dass man hier jetzt einen verkaufsoffenen Sonntag draus macht. Dazu wurde er nicht gebaut. Der wurde gebaut zum Gebet. Deswegen war er gebaut worden. Aber sie waren innerlich schon so abgestumpft durch die immer wiederkehrenden Rituale. Es ging ihnen auf einmal gar nicht mehr so um Gott, sondern so lief eben unser religiöses Leben. Ich weiß nicht, wie dein religiöses Leben läuft. Vielleicht hast du auch so manches einfach eingebaut. Weiß nicht, ob es in deinem Herzen noch wirklich so stark um Gott geht oder lediglich, naja, ich will eine christliche Lebensführung haben. Bei ihnen war es, sie wollten einfach eine jüdische Lebensführung haben. Und da gehörte eben das Kaufen der Opfertiere vor dem Tempel dazu. Und Jesus hatte aufgeräumt. So nicht. Darauf kann Gott verzichten. Da bleib lieber zu Hause. Das ist nicht der Grund, warum du hierher kommen sollst. Du sollst Gott anbeten. Das ist der Grund. Und was sagt der Herr Jesus dann? Er sagte, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und was sagen nochmal die falschen Zeugen? Sie sagten, er wolle diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen. Wisst ihr, der Herr Jesus wollte nie wirklich abbrechen. Er wollte aufbauen. Satan will zerstören. Gott will aufbauen. Gott will das geknickte Rohr nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er will aufbauen. Schauen wir mal ins Paradies. Was sagt die Schlange? Sie sprach zur Eva in 1. Mose 3, Vers 1, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Wir sehen hier auch die Methode der Schlange. Gott hat tatsächlich davon gesprochen, dass man nicht essen soll. Aber die Schlange hat alle Bäume genannt, und Gott hat nur einen Baum gemeint. Gott will, dass die Menschen sich ernähren und Freude an den Früchten der Schöpfung haben. Aber er will nicht den Tod der Menschen. Deshalb hat er einen Baum verboten. Und die Schlange versucht, dass der Mensch an Gottes Güte zweifelt. Dass er vielleicht doch das geknickte Rohr ja abbricht. Dass er doch den glimmenden Docht auslöscht, dass er doch will, dass wir nicht von allen Bäumen des Gartens essen dürfen. Ja, Gott soll ein Gott sein, der die Menschen knebelt. Das möchte die Schlange deutlich machen. Und deshalb, lieber Mensch, hol dir selbst, was dir Gott eben in seiner Boshaftigkeit nicht geben will. Das ist so der Gedanke der Schlange. Gott gönnt dir das nicht. Deshalb hol dir selbst. Aber indem wir es selbst holen, holen wir uns den Tod. Die Methode der Schlange ist, so viel Wahrheit wie nötig in die Lüge zu verpacken, um uns dann von Gott zu trennen. Wenn Wahrheit mit Lüge vermischt wird, ist es äußerst verführerisch. Und dies ist eine ganze Lüge. Jesus wollte nie abbrechen, sondern aufbauen. Und Gott will die Freude nicht nehmen, sondern er will uns von dem Tod bewahren. Wir können uns vor der Schlange nur schützen, indem wir auf Gott hören. Nun aber, diese Anschuldigungen haben nicht wirklich den entscheidenden Durchbruch gebracht. Die Zeugen wurden alle angehört, die Richter waren unzufrieden. Jetzt steht der Chef selbst auf, der Hohepriester. Und er will jetzt irgendwie diesem traurigen Schauspiel ein Ende machen. Er hält es nicht aus, Jesus schweigt einfach. Wie gerne hätte er doch Jesus sich verteidigen gehört.
Aber jetzt platzt er heraus. Antwortest du nicht? Antwortest du nicht auf das, was diese gegenüber dir sagen? Ja, diese ganzen Anschuldigungen? Nein, er tut es nicht. Was soll der Priester jetzt tun? Er greift ihn jetzt frontal an. Und er sagt und fragt, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und jetzt beginnt der Herr Jesus zu sprechen. Er sagt, ich bin's. Und noch mehr sagt er. Und ihr, die ihr jetzt vor mir seid, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Ihr Führer, ja, ihr Verführer des jüdischen Volkes, ihr werdet mich als Menschensohn kommen sehen. Und es war jetzt jedem im Raum klar, was der Herr mit diesen Worten meinte. Er hat von dem Propheten Daniel zitiert. Und da heißt es in Daniel Kapitel 7, Vers 13. Und ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangt bis zu dem Hochbetagten, das ist Gott Vater. Und er wurde vor ihn gebracht. Und ihm, diesem Menschensohn, ja, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker und Stämme und Sprachen dienten ihm, diesem Menschensohn. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nie vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Dieser Sohn des Menschen ist der letzte Herrscher dieser Welt. Seine Herrschaft, wie gesagt, endet nie, auch sein Königtum nicht. Er ist Gott der Sohn. Und sie, seine Ankläger, werden dieses Ereignis einmal erleben. Sie klagen ihn jetzt an, aber einmal werden sie vor ihm stehen. Was der hohe Priester und die ganze adlige Gesellschaft davon hielt, wird deutlich. Sie spucken ihn an, verbinden seine Augen und schlagen ihn. Dabei verhöhnen sie ihn und wollen dann wissen, wer ihn geschlagen hat. Natürlich weiß der Herr, wer ihn geschlagen hat, aber er bleibt still, wie schon vorher. Er erfüllt jetzt seine erste Aufgabe. Er geht als Opferlamm zum Hügel Golgatha, um für diese Sünde, die er jetzt gerade erlebt, wo man ihn schlägt und anspuckt und so weiter, um für diese Sünde, aber auch für die Sünden der ganzen Welt, sein Leben zu lassen. Für den hohen Priester und die Ältesten war Jesus ganz klein Gotteslästerer. Wer ist Jesus für dich? Die Menschen damals haben ihn verspottet, haben ihn angespuckt und geschlagen. Sie haben versucht, ihn lächerlich zu machen. Und sie haben nichts unversucht gelassen, ihn zu demütigen. Mit allen möglichen Mitteln, was sie damals so hatten, was ihnen so einfiel. Naja, er ist ein Prophet. Wollen wir ihm die Augen verbinden und ihn ins Angesicht schlagen, dann soll er doch mal sagen, wer ihn geschlagen hat. Ist es nicht verachtend? Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Spucke eines anderen ins eigene Angesicht bekommen hat, wo man richtig gemerkt hat, der verachtet mich und deshalb hat er mich angespuckt. Was das bedeutet, der Sohn des Menschen? Es waren Menschen aus Fleisch und Blut wie wir und sind so mit Jesus umgegangen, haben ihn so verspottet. Wir hier in Traunreuth haben das alles gehört. Vor einer Woche habe ich dies auch in Dithmoning gesagt. Ich weiß nicht, wie es da in deinem Herzen jetzt ist, was unser Geschlecht getan hat, diesen König so geschmäht und gelästert. Ich denke, dass wir Jesus jetzt anbeten sollten. Wir sind auch Menschen und können hier auch ein Zeichen setzen, wer der Jesus für uns ist. Er ist hier in unserer Mitte. Wir können heute auch deutlich machen, dass wir ihn ehren und dass wir ihn loben. Ich denke, wir können dazu aufstehen und singen ein Lied. Das Lied heißt: Jesus, wir sehen auf dich. In der Bibelstunde am Mittwoch haben wir schon seit längerem eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Am Ende, ja, stehen wir auch auf und singen ein Lied und fassen uns dabei an der Hand. Wir fassen uns deshalb an der Hand, weil ja, wir damit uns auch zum Ausdruck bringen lassen, ja, wir gehören zusammen. Wir wollen da zusammenstehen. Wollen wir das vielleicht hier auch, ja, wollen wir das hier auch tun? Als Zeichen der Zusammengehörigkeit und im Blick auf Jesus. Wir wollen gemeinsam dieses Lied singen und unseren Herrn damit anbeten. Und danach bitte ich dann den Johannes, dass er dann abschließt.